Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich über Aktien sprechen, die viele Anleger wahrscheinlich gar nicht kennen, die aber unterbewertet sind, teilweise 40, 50 oder 60%. Und diese Unterbewertung entspricht keinem Bauchgefühl. Es handelt sich hier auch nicht um zukünftige Projektionen, was alles passieren könnte. Die Unterbewertungen lassen sich auf Heller und Pfennig ganz genau bestimmen. Legen wir los. So, ich habe es vor einigen Wochen schon formuliert. Ja, so ein Podcast, wie ich ihn hier betreibe, über so eine lange Zeit, der muss sich auf eine gewisse Art und Weise auch immer wieder selbst erfinden und neu erfinden und sich neue Ziele stecken. Und für mich ist das Ziel, euch sehr konkrete Informationen zu liefern, die euch helfen, ein Alpha zu generieren. Alpha generieren, das bedeutet die Fähigkeit eines Fondsmanagers oder auch eines privaten Anlegers, eine Strategie zu entwickeln, die eine höhere Rendite ermöglicht, als es der Vergleichsindex, also die Benchmark, erwarten lässt. Und dementsprechend steht natürlich die erwartete Rendite immer in Relation zu dem Risiko, keine Frage. Für mich ist es aber auch ein Alpha in Form von neuem Wissen, in Form von neuem Spaß, den man an der Börse entwickelt. Und deswegen, und darum geht es heute, muss man hin und wieder auch ein bisschen links und rechts schauen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, es ist zwar theoretisch mit dem Kauf einer Nvidia oder einer Amazon oder einer Apple oder einer Meta, also all die Werte, über die den ganzen lieben langen Tag lang auch von mir gesprochen wird, natürlich ist es theoretisch möglich, hier den Index in der Rendite zu schlagen. Wie? Na, indem man ein richtig gutes Timing an den Tag legt. Also, wenn es mir gelingt, in Korrekturphasen nicht drin zu sein und dann zum richtigen Zeitpunkt wieder zu kaufen, dann kann ich natürlich ein Alpha generieren. Aber die Vorstellung mit dem Big 7, 8, 9, 10, 20, was auch immer, sich die so zusammenzustellen, dass ich aber viel besser als der Gesamtmarkt, in dem diese Werte ja hochgewichtet sind, abschneiden werde, das ist relativ schwierig. Und deswegen macht es meines Erachtens großen Spaß, wie ich eben schon angedeutet habe, nicht immer nur auf die Großen zu schauen und sich zum 100. Mal die Frage zu stellen, sollte ich jetzt Amazon kaufen oder Alphabet kaufen, sind die ein bisschen überbewertet? All das sind natürlich die Basisinvestments, keine Frage. Aber wer ein bisschen mehr möchte, muss, Achtung, jetzt kommt der anstrengende Teil, muss auch ein bisschen mehr leisten. Denn die Werte, über die ich heute spreche, für die gibt es nur ganz wenig klassisches Research. Das ist also ein klarer Hinweis, wer sagt, nein, ich möchte das Ganze mundfertig, jemand soll mir sagen, kauf diese Aktie. Ja, also offen gesagt, ich bin jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, aber bei den Renditespezialisten kann man das umsetzen, was ich auch privat kaufe und verkaufe. Aber man kann natürlich darüber hinaus auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, na, ich habe ja Lust, so ein bisschen tiefer in dem Loch zu graben. Und das machen wir heute mal in einem Sektor, der für die meisten Privatanleger wahrscheinlich wie eine große Blackbox erscheint, obwohl es hier reichlich Informationen gibt. Man muss ein bisschen suchen und es ist ein bisschen anstrengend. Aber nochmal, Anstrengung heißt ja, ich mache irgendetwas, wozu ich eigentlich keine Lust habe. Und ich gehe mal davon aus, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es für euch keine Anstrengung, sondern hin und wieder sogar eine Freude. Abends, Feierabend oder auch mal am Wochenende, manchmal regnet es ja auch, sich einfach mal 2 oder 3 Stunden hinzusetzen und mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Manchmal kommt dabei ein theoretisches Investment dann raus, manchmal auch nicht. Dann hat man aber ganz, ganz viel gelernt. Ich möchte mit euch über Unternehmen sprechen, die nicht nur potenziell, sondern tatsächlich unterbewertet sind. Und es handelt sich hier nicht um eine Unterbewertung wie, ich finde Tesla ist unterbewertet, die sollten $1,000 wert sein oder diese Aktie stand doch schon mal dort, sondern bei welchen Unternehmen können wir eine Unterbewertung, also eine Abweichung gegenüber dem fairen Wert, ganz leicht bestimmen, wenn es sich um ein gutes Unternehmen mit einer ordentlichen Investor Relations Seite handelt, dann können wir es sogar taggenau oder mindestens mal aufs Quartal bei Beteiligungsunternehmen. Und natürlich gibt es die großen Beteiligungsunternehmen. Eine Exa, also die größte ist Buffett, die ist unter dem, also Berkshire, die ist unter dem Aspekt allerdings nicht so interessant, denn es gibt hier nur selten ganz große Abweichungen zum Net Asset Value. Das ist die Summe aller Beteiligungen. Und bei Buffett ist es natürlich nicht ganz genau zu bestimmen, weil nicht alle Beteiligungen an der Börse notiert sind. Das heißt, es gibt einen Teil der Ungewissheit, seine Versicherung und so weiter und so fort. Wir können es nicht ganz genau sagen, aber in etwa. Und wir wissen ja auch, Berkshire kauft, wann immer die Aktie unterhalb des von ihnen errechneten Net Asset Value handelt. Und dass Beteiligungsgesellschaften einen Abschlag haben gegenüber ihrem fairen Wert, also dem Net Asset Value, das ist durchaus normal. Es gibt allerdings auch Beteiligungsgesellschaften, bei denen diese Abweichung extrem groß ist. Und Achtung! Jetzt kommt aber der notwendige Disclaimer. Wenn ihr euch hier in dieses Rabbit Hole begebt, dann seid vorsichtig und fangt nicht an zu sagen, ich kaufe einfach mal die 4, 5 oder 6 Companies mit den höchsten Abschlägen. Dann wird das Ganze, muss ich doch irgendwie ausgehen. Also wenn eine Investmentgesellschaft, wir kommen gleich noch über den Handelsplatz beziehungsweise das Land, was ich hier besonders spannend finde, lange Zeit mit einem Abschlag gegenüber dem Net Asset Value handelt, dann ist erstmal das Wahrscheinlichste, dass das auch in Zukunft so passieren wird. Nicht immer, aber manchmal. Es gibt eben auch Branchen, die so out sind, dass der Net Asset Value jetzt ganz besonders hoch ist. Und wenn man für sich selber hier ein Szenario entwickelt, wo man sagt, das steht zwar, das Ding ist nicht mehr im Fokus, und wir wissen bei ganz, ganz vielen Small Caps, das ist für mich ein so spannender Markt geworden, weil einfach diese Small Caps aufgrund der Tatsache, dass das passive Kapital, die ETF-Ströme, so sehr immer wieder in die großen Werte fließt, dadurch gibt es einige Small Caps mit teilweise grotesken Unterbewertungen. Und ich gehe auch davon aus, dass die ab einem gewissen Punkt, dafür braucht es meist einen Trigger oder ein Narrativ, was an der Börse entsteht, dass diese Unterbewertung zumindest teilweise dann auch wieder ausgeglichen wird oder das Unternehmen wird übernommen. So. Wir sprechen über Großbritannien. Das ist das Land der Investment Trusts. Es gibt Hunderte, es könnte sogar sein, dass es Tausende gibt. Lass mich mal gucken in meinem Screen. Hunderte. Lassen wir es mal bei Hunderten. Ich habe aber eine Market Cap, alles oberhalb von 50 Millionen britischen Pfund. Wahrscheinlich gibt es noch einige drunter. Belassen wir es mal bei Hunderte von Investment Trusts. Und davon sind etliche, handeln weit unter ihrem Net Asset Value. Wichtig, wichtig. Hier zuzuschlagen bedeutet natürlich immer ein erhöhtes Risiko. Aber nochmal, genau dort findet man natürlich hin und wieder dann auch Gelegenheiten, die alle anderen mehr oder weniger übersehen und die dann, wenn man einen etwas längeren Atem mitbringt, durchaus eine Überrendite entstehen. Meist nicht linear, also das ist die große Hoffnung, ich kaufe, von da steigt die Aktie langsam immer weiter, sondern meist muss man in solchen Fällen kaufen. Und das ist der Nachteil, deswegen würde ich es auch nicht übergewichten im Portfolio. Man kann nicht sagen, wann diese Unterbewertung dann aufgehoben wird. Deswegen ist es wichtig zu schauen, was ist da wirklich drin. Das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht. Wir gehen gleich darauf ein, was man hier bestenfalls im Auge behält. Ich möchte an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass mein Bauchgefühl mir sagt, kann das nicht abschließend beurteilen, dass es nicht so ganz viele Podcasts gibt in Deutschland, die sich solchen Themen überhaupt annehmen. Und wenn ihr hier regelmäßig einhört, ja, ihr wisst, was kommt. Ich möchte, dass ihr diesen Podcast abonniert. Warum? Reiner sportlicher Ehrgeiz. Aktuell, und das sage ich schon seit Jahren und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, ich habe hier weder irgendeine Werbung geschaltet, noch ist irgendein Affiliate-Link drunter. Es ist mein sportlicher Ehrgeiz, mich hier immer mal in den Rankings oben zu halten. Ist das ein bisschen egozentrisch? Meine Güte, ja, dann ist es das. Aber ich nenne es lieber kompetitiv. Und deswegen, für mich ist das wichtig. Ja, das macht für mich einen Unterschied, ob ich unter Larifari irgendwo gehandelt werde mit meinem Podcast oder irgendwie immer mal an die Top 10 ranrücke. Das ist so. Ja, ich brauche ja auch irgendwas, was mich jeden Tag motiviert. Und das motiviert mich. Also abonniert ihn bitte jetzt. Und wenn ihr einen positiven Kommentar oder 5 Sterne oder 10, was es so gibt auf eurer Plattform für mich habt, ja, dann motiviert mich das auch. Danke euch. Es gibt einige, die wahrscheinlich bekannteste. Ja, ich denke mal, ist die bekannteste ist wahrscheinlich von Bill Ackman, also Pershing Square Holdings. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? Ist ein relativ groß, Market Cap müsste um die 10 Milliarden sein. Hat Howard Hughes drin, hat Alphabet gerade gekauft. Die müssten sie, Chipotle haben sie dann noch, Max, bin ich nicht, also könnt ihr reingucken. Aber Pershing, Bill Ackman habt ihr garantiert schon mal gehört, weil der Mann auch medial ziemlich bekannt ist. Hat ja gerade eine recht große Story gehabt, weil er sagt, er will Howard Hughes zur nächsten Berkshire Hathaway machen. Wir werden sehen, ob das gelingt. Pershing Square hat phasenweise sogar einen recht hohen Abschlag zum Net Asset Value von fast 25% gehabt. Aktuell dürfte es nicht viel weniger sein. Das liegt natürlich daran, dass ein Fonds, der so aktiv gemanagt wird, bei dem man natürlich letztlich nicht mitbestimmen darf, was gekauft und verkauft wird, dass der mit so einem konzentrierten, sehr aktiven, wie er es nennt, Value-Portfolio starke Schwankungen hat. Deswegen ist hier ein Discount auch immer zu erwarten. Bei Pershing Square hat man aufgrund dieses konzentrierten Portfolios den Vorteil, wenn man so will, dass man wirklich sagen kann, ja, die 3, 4 Aktien gefallen mir und mir gefällt die Investmentstrategie von Bill Ackman. Der ist sehr bekannt, vielleicht ein bisschen weniger bekannt, wobei ich mir einbilde, dass durch 1, 2 Videos, die ich auf YouTube gemacht habe, natürlich, das Unternehmen mittlerweile auch ein bisschen bekannter ist, Scottish Mortgage Trust, SMT, Wachstumsaktien weltweit. Und auch hier, das gilt für alle anderen, einfach mal nachschauen. Nicht nach dem Namen, nicht zuerst nach der Market Cap gucken, nicht zuerst nach irgendwelchen Finanzkennzahlen, sondern die Unternehmen, die dort drin sind. Meist haben diese Investment Trusts nämlich eine ziemlich klare Ausrichtung. Und wenn ihr, das machen wir jetzt mal gemeinsam, Scottish Mortgage Trust, also SMT, hat im Übrigen aktuell einen Discount zum Fair Value, der gar nicht so hoch ist. Lasst mich gucken, ist direkt auf der Seite drauf. Also ihr könnt auf www.scottishmortgage.com und da müsst ihr irgendwie, ich glaube, ihr müsst anklicken, ihr seid britische Privatanleger, sonst kommt ihr da nicht rein. Crazy shit, dieser ganze Datenschutz. Aber wie dem auch sei, da seht ihr den Share Price, während ich das aufnehme, also den Aktienkurs liegt er bei 971 Pence und der Net Asset Value liegt bei 1126 Pence. Das müssen also bummelig ein Abschlag sein von 11%. Das ist auch ein großes Unternehmen und man kann sich die Holdings sehr genau anschauen. Wahrscheinlich das Unternehmen deshalb bekannt, weil Schätzungen gehen in die Richtung 400 Milliarden, glaube ich, aktuell. Weiß ich nicht, ob das was die letzte Finanzierungsrunde war, aber um die 400 Milliarden müsste SpaceX, das hochprofitable Unternehmen von Elon Musk, wert sein. Und 7,2% des Portfolios von Scottish Mortgage ist SpaceX. Die waren relativ früh drin. Seit ich sie auf dem Schirm habe, sind sie in SpaceX. Das kann natürlich dann so ein IPO, wenn er denn kommt, wann er denn kommt, dafür sorgen, dass das mehr Fokus noch auf das Unternehmen wirft. Allerdings hat sich SMT auch gar nicht so schlecht entwickelt an der Börse. Also das muss man zusagen, das ist jetzt weniger ein ganz großer Geheimtipp. Lass mich mal im Tief gucken. Wir waren im Juli 23, waren wir bei 626 Pence. Jetzt sind wir ungefähr 50% höher. Also bei denen ganz angenehm, oder es macht es einfacher, ist, dass sie darüber hinaus auch eine ganze Reihe börsennotiert Beteiligungen haben. Also sie sind 6,6% des Portfolios ist Mercado Libre, 5,1% Amazon, 4,7% Meta. TSMC haben sie, ByteDance, Spotify, Ferrari, PDD Holdings, ASML, Wise, Nvidia. Man kann sich alles auf der Seite anschauen. Und darauf kommt es mir eigentlich nur an, man sollte sich das anschauen. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf die Unternehmen eingehen, beziehungsweise das, was ich als ganz interessant erachte, für denjenigen, der in das Rabbit Hole absteigen möchte, ganz kurz, worum geht es eigentlich? Was sollte man sich anschauen? Eine gute Beteiligungsfirma Wie gesagt, in Großbritannien gibt es, weil die Rechtsform hier sehr häufig gewählt wird, sehr, 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 sehr viele. Gibt in Europa insgesamt, ganz offen, ich bin selber noch nicht durch. Ich arbeite mich vom Großen ins Kleine. Das ist alles etwas, was leider ChatGPT noch nicht übernehmen kann. Das ist noch echte Handarbeit. Einige interessante Werte dabei, teilweise sehr klein. Das ist also nicht für jeden was. Aber wahnsinnig, wie viele Beteiligungsgesellschaften es in Europa gibt. Insbesondere aber in Großbritannien. Und Großbritannien hat den Vor-/Nachteil, je nachdem, ob man investiert ist oder nach Investments sucht. Großbritannien war als Markt out. Kann man nicht anders funktionieren. Seit dem Brexit, es spielt auch keine Rolle, ob der Brexit jetzt gut war für Großbritannien oder schlecht war für Großbritannien. So oder so, als das ist mal der Finanzplatz in Europa gewesen. Und englische Aktien sind relativ günstig, weil sie nicht mehr so im Fokus standen. Schau dir an, wie sich dieser Net Asset Value am besten über 5 oder 10 oder 15 Jahre entwickelt hat. Also der Wert der Beteiligung. Je länger die Historie, umso besser. Denn dann hat man ein Gefühl dafür, ob es sich hier um eine übertriebene, momentane Unterbewertung handelt oder ob der Abschlag zum Net Asset Value immer so hoch war wie aktuell. Ein guter Trust hat in der Regel das Ziel, eine Benchmark zu schlagen, und hier werden sehr häufig vergleichbare Fonds genommen oder auch die verschiedene Indizes. Mal ist es der MSCI World, mal ist es der britische Aktienindex. Wenn hier überhaupt keine Benchmark-Indizes mehr genannt werden auf der Seite dieser Trusts, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass man den Vergleich nicht mehr sehen möchte. Also zum Beispiel bei Scottish Mortgage Trust gibt es diesen Vergleich. Nur als Hinweis. Es gibt Trusts, die haben eine über 100-jährige Historie. Wie gesagt, wir sprechen über Großbritannien. Der Finanzplatz ist doch wirklich alt. Und dann kommt es darauf an, was möchte man. Es gibt recht breit gestreute Portfolios nach Branche, Region, nach Stil der Anlage. Die sind meist stabiler. Es gibt allerdings auch einige, die gehen ganz bewusst auf einzelne Märkte. Zum Beispiel Speichertechnologie in Großbritannien. Ja, gibt es allein zwei, die sich auf Speicherlösung das sind dann Unternehmen, die in Speicherlösung investieren oder diese entwickeln. Habe ich gleich zwei gefunden auf Anhieb, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr. Und dann schaut man sich drin an, was ist denn da wirklich im Portfolio? Das sind hin und wieder dann börsennotierte Unternehmen bei größeren Trusts. Das sind sehr häufig aber auch private Unternehmen. Und wer sagt, das ist natürlich dann schon ein bisschen schwierige Detektivarbeit, wie gut diese Unternehmen sind. Richtig, das ist so. Das heißt, ich würde das, gerade wenn man sich da nicht auskennt und wenn man in privaten Companies die Bilanzen kriegt man in der Regel schon, man schaut sich die quartalsweisen Letters dann an. Das ist nicht ganz einfach zu beurteilen. Man muss da auch ein bisschen Spaß dran haben. Ja, ansonsten verzweifelt man, wenn man sagt, man kommt von Pontius zu Pilatus. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich, weil man auch wahnsinnig viel in einigen Branchen lernt, was man so sonst gar nicht mitbekommen würde. Dann haben wir natürlich ganz wichtig, wenn man auf dieser Seite drauf ist des Trusts und man findet die Informationen gar nicht, dann ist es hin und wieder offensichtlich ein Trust, bei dem es gar nicht das Ziel ist, möglichst viel Kapital einzusammeln. Manchmal stecken da auch hinter irgendwelche Millionäre oder oft auch Milliardäre, die einfach nur diesen Trust an der Börse handelbar haben möchten, die aber gar nicht darauf abzielen, dass jetzt so viele Mitshareholder da drin sind. Also Bewertungstransparenz ist ganz wichtig, und wenn es sich um Private Equity handelt, dann haben Sie überhaupt eine Exit-Historie, ja oder nein. Wie ist das Fondsmanagement? Wie ist die Informationspolitik? Ist die Anlagestrategie für mich nachvollziehbar? Ist sie konsistent? Ist sie dokumentiert? Zum Beispiel hätte man sich ganz, ganz viel Kummer erspart bei vielen SPACs oder ähnlichen Kapitalkonstruktionen. Also wenn man erst 15 Jahre lang sagt, wir möchten in unterbewertete Tech-Aktien aus dem Bereich Cyberspace gehen, Und dann sieht man, die Aktie hat nicht, oder der Wert hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das wünscht. Und dann ist man auf die Idee gekommen und jetzt gehen wir all in Bitcoin. Das klingt natürlich nicht so, als ob man so allzu viel Erfolg gehabt hätte mit dem, was man vorher vorhatte. Also so ganz harte Cuts sind schon mal eine Red Flag, zumindest für mich. Gute Trusts veröffentlichen regelmäßig die Kommentare des Managements. Man kriegt Quartalsberichte und man hat einfach einen steady Newsflow. Es gibt so viele, dass man hier diese, gerade die Transparenz vorne ranstellen könnte. Wenn das nicht da ist, ja, vielleicht ist die eine oder andere Perle dabei, die einfach nur schlecht kommuniziert. Aber ich würde einfach zum nächsten gehen. Der Mensch hat ja auch nur 24 Stunden Zeit am Tag. In 10, 15 Minuten sollte ich bei jeder Gesellschaft wissen, was machen die, wie ist die Historie, sind die letzten Berichte, die ich hier finde vom Management aus dem Jahr 23 oder wie es sich gehört, erstes Quartal 25. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Natürlich spielt auch die Höhe des Discounts zum Net Asset Value eine Rolle. Gibt es vielleicht ein Buyback-Programm, also ein Aktienrückkaufprogramm? Ist der Discount aktuell ein struktureller, weil zum Beispiel die Branche out ist? Oder ist der Discount durchgehend? Wie liquide ist der Trust? Das heißt, das Handelsvolumen an der Börse. Man muss damit rechnen. Eine Scottish Mortgage Trust kann ich an der deutschen Börse kaufen, aber wie ich finde, immer noch mit einem relativ frechen Spread. Also ich meine da gesehen zu haben 1-1,5%. Das ist vergleichsweise viel. Ja. Das liegt zum Teil auch an dem Handelsvolumen an der Heimatbörse. Man wird hier mit den wenigsten Neo-Brokern ganz glücklich sein. Dann macht es keinen Sinn, sich solche britischen Investment-Trusts anzuschauen, weil man die oft nur an der Heimatbörse überhaupt kaufen kann. Das sollte heute bei einem Full-Service-Broker möglich sein, zu Kosten unter 20 oder 25 Euro auch an der britischen Börse eine Order abzugeben. Und das ist eben bei vielen Neo-Brokern nicht möglich. Arbeitet der Trust effektiv und aktiv daran, diesen Discount zu begrenzen, wird er also benannt als Problem und es heißt, wir wollen das so und so angehen. Viele Trusts sind Dividendenaristokraten mit jahrzehntelanger Dividendensteigerung. Soll man nicht glauben, ist aber so. Dividendenkontinuität ist dann natürlich wichtig, die Auszahlungsquote im Verhältnis zum Ertrag, Verwendung von Rücklagen bei Schwankungen. Beispiele werden euch wahrscheinlich nicht sagen, City of London Trust, FNC, Alliance Trust, das sind alles Trusts, Dividendentrusts mit über 50 Jahren steigender Dividende. Kennt kein Mensch. Ich überlege sogar, ob ich dazu ein Video mache, weil natürlich geheime Dividendenaktien mit über 50-jähriger Dividendenhistorie, der Titel ist zu gut eigentlich, um ihn auszulassen. Es kann sein, dass ich nächste Woche, dazu muss ich mir gleich mal ein Vermerk hier machen, geheime Dividenden. Also das kann schon sein, dass ich das nur noch ein Video mache, weil ich es total spannend finde. Wie gesagt, man baut deshalb nicht sein Portfolio um. Aber allein zu wissen, es gibt dieses oder jenes Unternehmen, kann spannend sein. Und nochmal, gerade der britische Aktienmarkt ist momentan richtig günstig. Gilt im Übrigen auch für britische, ich werde nicht direkt in die Immobilien dort investieren. Aber wann immer es heißt, City of London, die oder the city, ja, das war's. Ach, irgendwie nicht. Also wenn man in der Stadt ist, dann merkt, hat man nicht das Gefühl, das war's. Wichtig, laufende Gebühren gibt es natürlich auch. Alles, was weit über 1,2-1,5% hinausgeht, sollte sehr gut begründet sein. Es gibt einige Trusts, die haben Private Equity, alternative Assets drin, die haben dann auch meist etwas höhere Kosten, das ist durchaus normal. Kommt im Einzelfall drauf an. Ich möchte nicht zu sehr hier in die Rankings reingehen. So, ihr könnt euch auf verschiedenen Seiten. Ich möchte einfach deshalb, weil das ist, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ich über Zertifikate spreche. Und ich werde hin und wieder nach Zertifikaten gefragt. Und wenn ich dann eine Idee bespreche, anders, vergesst es. Also ich habe eine konkrete Spekulation und sage hier im Podcast, ich werde im Lars Eriksen Depot Silber zum Beispiel kaufen mit Ziel neuem Allzeithoch über $50. Haben wir frecherweise gemacht. Und mein Stop ist da. Das möchte ich nicht mit einer Silberaktie umsetzen, weil Silberaktien können natürlich deutlich steigen, haben aber in Relation zum Silberpreis zumindest keine Outperformance geliefert. Und das Sicherste ist nun mal der Basiswert selber. Ein Silber-ETC ist nicht so super spannend für nicht langfristige Anleger, weil ich darauf volle Steuern auf die Gewinne zahle. Also mache ich das mit einem Zertifikat. So, jeder, der sich damit auskennt, für den ist der Satz da beendet. Okay, er hat mir sein Setup vorgestellt. Trotzdem bekomme ich reichlich Zuschriften. Sag mir mal die Wertpapier-Kennnummer. Mache ich das? Natürlich mache ich das nicht. Warum mache ich das nicht? Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil jeder, der sich mit einem Zertifikat auskennt, wirklich ausnahmslos jeder, der das von sich behauptet oder bei dem es auch wirklich so ist, braucht keine 10 Minuten, um ein entsprechendes Zertifikat aus der Vielfalt der Zertifikate rauszufinden. Es ist gar kein Problem. Und wenn man sagt, das kann ich aber nicht, dann möchte ich nicht, dass jemand dieses Zertifikat kauft, weil man nur dann Zertifikate kaufen sollte, wenn man sich mit der Wirkungsweise auskennt. Noch dazu, wenn es im freien Bereich wäre, weil ich natürlich nicht dann die Updates machen kann. Und dann ist man vielleicht schon lange, ich wusste ja nicht, dass ich da den Stop setze. Das kann ich einfach nicht machen. Und deswegen möchte ich hier jetzt auch nicht ganz konkret sagen und auch nicht in die Show, bitte zieht mir die Sterne nicht wieder ab und auch nicht die gute Bewertung, aber es ist für jeden möglich, der hier einsteigen möchte, eine Liste oder auch Quellen zu finden, in denen er aufgelistet bekommt, welche britischen Investment Companies es gibt. Ich nehme nur mal als Stichwort, gebe ich mal mit, The Association of Investment Companies, AIC. So, jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt. Man findet diese Companies relativ leicht, aber man muss sich den Aufwand machen. Man kann sich dort diese, oder ich möchte, dass man diese Schwelle selber überschreitet, weil ich möchte, dass man nur dann überhaupt auf die Idee kommt, sich solche Sachen anzugucken. Wenn man ein Gefühl dafür hat, dass man nicht einfach sagt, oh, guck mal, ich sehe hier, und ich sehe tatsächlich, ich schaue drauf, Infrastrukturfonds, Digital 9 Infrastructure, Last Price 9,41 als Pence in dem Fall. Net Asset Value 34. Oh, Discount 72%. Und dann noch Sektor Infrastruktur. Hallo. Hallo Rendite. 842 Millionen. Ist also nicht mal zu klein. Da kaufe ich doch. Wie blöd wäre ich, wenn ich das nicht machen würde? Genau das möchte ich eben nicht. Genau das möchte ich verhindern. Achtung, weil ich den Namen jetzt mal genannt habe. Ich bin nicht in Digital 9 Infrastructure drin. Ist von Infrared Capital Partners. Ich habe mir die überhaupt noch nicht angesehen, diese Company. Ist nur ein Beispiel, weil es hier so einen hohen Discount gibt. Ich werde mir viele dieser Gesellschaften angucken. Viele habe ich mir auch schon angesehen. Ich gehe also erstmal auf die Company-Website und dann gehe ich so vor, wie ich es eben besprochen habe. So, das war's für heute. Wenn euch solche Blicke nach links oder rechts gefallen, ist für mich ja auch so ein gewisses Gespür, was ich nur mit eurem Feedback entwickeln kann. Gefällt euch das? Ist euch das zu weit nach links oder rechts? Oder gerade richtig? Oder soll ich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Gebt mir gerne hin und wieder mal ein Feedback. Eine E-Mail-Adresse findet ihr unten in den Shownotes auch. Würde mich sehr freuen, weil ich einfach hier sage, ich habe tatsächlich mal vor ein paar Monaten überlegt, was sollst du denn hier erzählen? Kannst du nicht jedes Mal erzählen, dass Gold 7% oder 10% in einem langfristigen Portfolio, das muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Deswegen habe ich mich entschlossen, wenn, dann richtig. Und deswegen möchte ich gerne auch euer Feedback haben, hin und wieder, ob euch das gefällt, was ihr hier so hört. So. Gott, 28,5 Minuten. Völlig unbezahlt. Kann man, naja gut, jetzt. Fußball war ja noch nicht. Also, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut, viel Spaß, bis dann und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.